Wir gehen Vers für Vers durch das Johannesevangelium, Sonntagmorgens. Ihr könnt heute Morgen aufschlagen, Johannes 15. Und lasst da einen Finger drin und schlagt auch noch auf Jesaja 5. Und lasst da einen Finger drin und schlagt auf Matthäus Kapitel 21. Das sind so die ersten Stellen, die wir lesen wollen. Ein bisschen längere Stellen. Ist gut, wenn ihr mitlesen könnt. Wir haben heute in Johannes 15 einen sehr vertrauten Text, nämlich diesen Text von dem Weinstock und den Reben. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über die Beziehung zwischen dem Weinstock und den Rebzweigen. Und ich habe euch als Illustration so eine Rebe mitgebracht. Schau mal hier. Eigentlich nur ein Teil davon. Ihr müsst eigentlich einen ganzen Zweig mitnehmen mit ein paar Blättern und dann so ein paar Trauben drauf, aber erstens mal ist es noch ein bisschen zu früh dieses Jahr und zweitens weiß ich nicht, ob die Winzer da Freude gehabt hätten, wenn ich einen Weinstock abgerobbt hätte. Aber ihr seid ja alle Pfälzer, ihr wisst, wie das funktioniert und wie das aussieht. Was haltet ihr von dieser Rebe?
Lecker.
Lecker? Dann kosten wir mal. Frucht, ja, ist gut. Sieht schön aus. Das ist nur ein Teil von der Rebe. Aber stellt euch mal vor, hier der Prediger erstickt an seiner Illustration. Aber es sieht ganz gut aus, ne? War fruchtbar, diese Rebe. Das ist die Frucht. Und das ist eigentlich das Ziel, weil ohne Frucht ist so eine Rebe eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Da kann man nicht schnitzen damit. Ich weiß nicht, wer sich so eine nackte Rebe hier übers Bett hängen will, können wir machen. Ich robbe da mal alles ab. Wir machen mal die ganze Frucht weg. So. Sieht ganz gut aus, das Ding, ne? Aber die Wahrheit ist eigentlich, das ist tot, ne? Man hat noch so ein bisschen Restleben in sich. Ist eigentlich so ein Heuchler, ne? Es gibt eigentlich so Christen, denen geht es geistlich auch so. Die sind so in diesem Stadium, wo noch, zwar äußerlich sieht es ganz gut aus, aber eigentlich ist das Ding schon am Absterben. Aber ich wollte euch zeigen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, das sind wir. Das hält uns ein bisschen demütig, wenn wir das hier klar vor Augen haben. Komm, ich lasse das mal rumgehen.
Ihr dürft euch mal bedienen, warum nur ich? Und die, die vorne sitzen, sind eindeutig im Vorteil.
Vielleicht als kleine Motivation. Das Schöne ist, wir können uns, selbst wenn wir mal so ein bisschen die Anbindung verlieren an unseren Weinstock, immer wieder zurückkehren und uns immer wieder mit ihm verbinden. Und wenn wir so eine Rebe sind wie die da, dann ist es wirklich höchste Zeit, ne? Dann ist es wirklich dran. Es kommt auf die Verbindung mit Jesus drauf an. Ich möchte gerne mit euch den ganzen Absatz lesen für heute und dann werde ich euch fragen, was die Schlüsselworte sind in diesem Absatz. Lasst uns lesen Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und meine Jünger werdet. Was denkt ihr, sind die Schlüsselworte hier in diesem Absatz? Bleiben, ja. Frucht, ja, das sind die beiden. Fünfmal, wenn ich richtig gezählt habe, kommt Frucht vor. Und wie gesagt, Frucht ist das Ziel. Du kannst dich mit einem Winzer unterhalten. Ich glaube, niemand pflanzt einen Weinberg und steckt die ganze Arbeit da rein, nur als Zierde, um die Landschaft zu verschönern, dass es schön bunt ist im Herbst oder so. Nee, das Ziel ist Frucht. Alles ist eigentlich dem untergeordnet. Darauf wird hingearbeitet. Welche Frucht sucht denn Gott in unserem Leben? Wenn Jesus hier von Frucht spricht, wovon spricht er? Ja, ja, ja. Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, was ist die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Im Vers 27 hat Jesus gesagt, im Kapitel 4, meinen Frieden gebe ich euch. Hier in Vers 9 hat Jesus gesagt, bleibt in meiner Liebe. Vers 11 wird er sagen, meine Freude, die soll in euch sein. Also die Frucht des Geistes sind eigentlich Eigenschaften von seinem Leben in uns. Eigenschaften vom Heiligen Geist in uns. Was fallen noch für Früchte ein? Oder was ist noch Frucht in unserem Leben, die Jesus hervorbringen will?
Sein Wort weitergeben.
Gottes Wort weitergeben, ja. Andere für Christus gewinnen in Römer 1. Lesen wir das? Evangelium weitersagen? Was noch? Frucht der Lippen. Das ist schon mal gehört? Der Frucht des Mundes. In den Sprüchen 12 steht das. Also wie wir reden. Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lobpreis, Opfer. Hebräer 13, Vers 15. In Jeremia 6 lesen wir von der Frucht unserer Gedanken. Also, dass wir seine Gedanken denken oder Gedanken, die ihm gefallen. Römer 6 spricht von der Frucht der Heiligkeit. Auch Gehorsam ist eine Frucht. Lukas 8, Vers 12 spricht Jesus über die, die das Wort bewahren und Frucht bringen. Frucht bringen mit Ausharren. Irgendwer hat schon gesagt, die Frucht von guten Werken oder guten Taten. Jeremia 17, Matthäus 5, Vers 16. Wir sind das Licht der Welt. Frucht, anderen zu helfen. Kolosser 1. Frucht der Gerechtigkeit. Hebräer 12. Zu geben von dem, was wir haben. Zu teilen mit denen, die nichts haben oder weniger haben. Römer 15. Wir können sagen, die Frucht, nach der Gott sich ausstreckt in unserem Leben, ist eigentlich der Charakter Jesu in uns, dass er, dass sein Leben in uns und durch uns sichtbar wird. Dass wir mehr und mehr leben und lieben, so wie er es getan hat. Und er will es ja durch uns tun. Diese Frucht des Geistes, diese Frucht ist eigentlich was Natürliches. Wenn wir mit ihm verbunden sind und wenn sein Leben in mir ist. Wie können wir Frucht bringen? Ist euch noch irgendeine Phrase oder ein Wort aufgefallen? Irgendwer hat schon gesagt vorhin. Genau, in ihm bleiben. Das kommt auch fünfmal vor in diesem Abschnitt. In ihm bleiben. Und hey, wenn ihr euch heute nichts anderes mitnehmt, dann nehmt euch das mit. Bleibt in mir, sagt Jesus, in ihm bleiben. Lass uns mal den Kontext ansehen von dieser Unterhaltung, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Wann hat er sich mit ihnen unterhalten über diese Dinge?
Kurz vor seiner Passion.
Genau, es war nach dem letzten Abendmahl. Judas hatte ihn schon verlassen, war gerade dabei, ihn zu verraten und zu verkaufen. Jesus hat über den Heiligen Geist gesprochen, er hat über Gottes Liebe gesprochen im Kapitel 14. Zu wem spricht Jesus? Zu den Jüngern? Ja, konkret zu den 11 Jüngern oder 11 Aposteln, der Judas war ja schon weg. Wo spricht Jesus diese Worte zu ihnen? Vers 31 im Kapitel 14 hat Jesus gesagt, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Also von diesem Saal, wo sie das letzte Abendmahl gefeiert haben. Also wahrscheinlich findet dieses Gespräch statt auf dem Weg von Jerusalem, irgendwo, wo dieser Saal war, durch das Kidron-Tal hindurch, hinüber an den Ölberg. Und vielleicht sind sie an einem Weinberg oder an einem Weinstock vorbeigegangen und sie haben im Mondschein diesen Weinberg gesehen. Vielleicht hat Jesus wirklich so eine Rebe in seine Hand genommen und hat gesagt, seht her, Jungs. Oder vielleicht sind sie beim Tempel vorbeigegangen und am Tor des Tempels waren als Verzierung die Abbildung oder weiß nicht, die Struktur von Weinreben. Von einem Weinstock. Weinstock und die Weinrebe war ein Bild für das Volk Israel im Alten Testament. Also zum Beispiel Psalm 80, Vers 9, da steht, einen Weinstock hobst du aus Ägypten, du vertriebst Nationen und pflanztest ihn ein. Oder lass uns lesen in Jesaja 5, jetzt dürft ihr das aufschlagen, die Verse 1 bis 7. Das sagt der Prophet oder der Herr durch den Propheten. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel, also gutes Land. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann wartete er, dass er Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn der Herrscharen ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch und siehe da Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Also Weinstock, ein Bild, was den Jüngern sehr vertraut war. Bild für Israel und Israel hatte versagt. Hatte versagt darin, diese Frucht für Gott zu bringen, die er gesucht hat. Sie haben versagt, ein Licht zu sein für alle Nationen um sie herum. Das war ihre Berufung, dass die Leute sie als Volk Gottes sehen und sagen, boah, ich möchte diesen Gott auch kennenlernen. Wahrscheinlich haben sich die Jünger auch in dem Kontext erinnert an ein Gleichnis, das Jesus ein paar Tage zuvor erzählt hat. In Matthäus 21, ab Vers 33. Da sagt Jesus, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen. indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Aber als die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagten zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu seiner Zeit. Jesus sagt, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Also die Leiter Israels, sie waren eigentlich von Gott abgefallen und von ihrer Berufung. So sehr, dass sie den Messias abgelehnt haben und umgebracht haben. Und im Alten Testament, gerade wenn wir durch Jesaja lesen, immer mehr sehen wir, dass der Messias eigentlich Israel war, das personifizierte Israel. Denkt an das Lied vom Gottesknecht zum Beispiel. Und deshalb sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Warum sagt er, ich bin der wahre Weinstock? Warum sagt er nicht einfach, ich bin der Weinstock? Ich glaube, als Kontrast zu Israel. Jesus sagt, ich bin das wahre Israel, ich bin der wahre Gottesknecht, ich bin das wahre Licht dieser Welt. Und jeder, der durch Glauben mit mir verbunden ist, der ist Teil von dem wahren Israel. Die Jünger Jesu, die waren der gläubige Überrest Israels, von dem Paulus spricht im Römerbrief Kapitel 11 zu dem Zeitpunkt. Und wir sehen an diesem Weinstock, Jesus gibt es zwei Arten von Reben. Es gibt die unfruchtbaren und es gibt die fruchtbaren. Eine Frage an euch Pfälzer. Was macht ein Winzer mit Weinreben, die keine Frucht bringen? Genau, schnippschnapp. Weg. So, Reben, die nur Blätter austreiben, die keine Frucht bringen, die schneidet er ab. Weil die verschwenden die Ressourcen. Verschwenden den Platz eigentlich. Die nehmen den fruchtbaren Reben den Platz weg an der Sonne, nehmen ihnen die Nährstoffe weg. Deswegen schnippschnapp, werden abgeschnitten. Jesus sagt im Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Wahrscheinlich parallel zu dem Bild vom Ölbaum in Römer 11. Auch ein Bild für Israel. Und da heißt es, die ungläubigen Zweige sozusagen, die Juden, die Jesus abgelehnt haben, die werden herausgebrochen oder abgeschnitten aus diesem Ölbaum. Aber die gläubig gewordenen Heiden, die gläubigen Zweige sozusagen, die werden eingepflanzt in diesen Ölbaum. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Beispiel dafür, für die Jünger ganz konkret die Leiter Israels oder auch noch konkreter Judas, der einer von ihnen war und der abgeschnitten wurde. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Ein dauerhaft fruchtloses Leben ist eigentlich ein Zeichen, dass du nicht an Christus dran bist. Ja, vielleicht hast du irgendwann mal ein Übergabegebet gebetet sogar. Vielleicht bist du mal bei einer Evangelisation nach vorne gegangen. Vielleicht bist du religiös, vielleicht sogar sehr aktiv. Vielleicht bist du angezogen wie ein Christ, hier mit dem Kreuz um den Hals und dem Fisch auf dem Auto, einem christlichen T-Shirt. Vielleicht redest du wie ein Christ. Aber hey, wenn du dich nicht verändert hast seit deiner Bekehrung, dann war die wahrscheinlich nicht echt. Dann war die wahrscheinlich nicht ehrlich. Und ich meine, du kannst es am besten beurteilen und die dir nahe stehen. Es ist schlicht und einfach unmöglich, versöhnt zu sein mit Gott und den allmächtigen, ewigen, heiligen Gott in deinem Herzen zu haben. Und alles läuft so weiter wie bisher. Weiter in Sünde zu leben und es gibt überhaupt keine Veränderung. Das ist unmöglich. Hey, wenn Gott in dein Leben kommt, dann wird das was verändern. Und wir reden hier nicht von einer Momentaufnahme, okay? Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand verdammt fühlt jetzt, der gerade auf die Schnauze gefallen ist. Eine Heiligung ist ein Prozess. Also längerfristig, längeren Zeitraum betrachtet. Bist du Jesus ähnlicher, seitdem du dich bekehrt hast, zu ihm? Oder bist du Jesus heute ähnlicher als noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren? Das ist die Frage. Jesus hat gesagt, an den Früchten werdet ihr den Baum erkennen. Und so, wenn du nicht Jesu Frucht bringst in deinem Leben, dann hängst du vielleicht am falschen Baum. Dann bist du nicht in Verbindung mit ihm. Wenn du so beständig ein egoistisches, gottloses Leben lebst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du gottlos bist, losgelöst von Jesus und von seinem Leben. Und wahrscheinlich ist dieser Vers 2 hier parallel mit dem Vers 6, wo steht, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Gericht. Bezieht sich auf die Ungläubigen, die Jesus ablehnen. Es könnte aber auch sein, also diese Phrase, er nimmt diese unfruchtbare Rebe weg, kann auch übersetzt werden mit er hebt sie hoch. Zweite Auslegungsmöglichkeit ist, dass der Weingärtner diese unfruchtbare Rebe hochhebt, also hochbindet, damit sie mehr Sonne bekommt. Ich habe gelesen, dass ein neuer Weinstock erst so ab 3 Jahren ungefähr anfängt, Frucht zu bringen. Und es hat mich erinnert an das Gleichnis von Lukas 13, wo Jesus auch ein Bild aus der Botanik verwendet, nämlich das Bild von einem Feigenbaum, der in einem Weinberg gepflanzt ist. Ich lese es mal vor. Er sagte ihnen dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er beantwortete und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde, und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Diese unheimliche Geduld und Barmherzigkeit und Fürsorge Gottes für die Menschen. Konkret ist auch das ein Bild für Israel. Gott will uns nicht richten. Gott möchte, dass wir fruchtbar werden. Er will uns fruchtbar machen und er wirbt lange um uns. Er offenbart uns seine Liebe, er überführt uns, er züchtigt uns. Aber wenn wir Menschen unser Herz verhärten und ihn nicht ranlassen, dann wird er letztendlich richten. Gott ist auch einer, der sich nicht veräppeln lässt. Aber er ist sehr geduldig und sehr liebevoll und sehr barmherzig. Ihr könnt froh sein, dass ich nicht Gott bin. Zweite Art von Rebe. Was macht der Winzer mit einer fruchtbaren Rebe? Und ich hoffe, das gilt für alle von uns. Es ist für diejenigen, die schon etwas von der Frucht Jesu in ihrem Leben haben und erfahren haben. Vers 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Und das Ziel seht ihr im Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also okay, dass er ein bisschen Frucht, er will, dass sie mehr Frucht bringt, dass sie viel Frucht bringt. Das ist das Ziel. Der Winzer ist nicht zufrieden, wenn so ein paar mickrige kleine Trauben an seinem Weinberg Stock hängen, an seiner Rebe. Nee, er strebt nach dem Maximum. Und es ist wirklich eine Handwerkskunst, das Maximum herauszuholen aus seinem Weinberg, aus seinem Weinstock. Gott sehnt sich nach dem Maximum. Das christliche Leben ist nicht statisch. Gott ist nicht zufrieden mit deinem Status quo, wo du jetzt gerade stehst. Er hat immer mehr. Er hat immer Besseres für uns. Er hat immer größeren Glauben für uns und größere Heiligkeit, einen größeren Segen, größere Kraft, größeres Zeugnis. Er will, dass wir Jesus immer ähnlicher und ähnlicher werden. Er will, dass wir geistlich reifer werden, dass wir wachsen. Und hier, wenn Gott nicht zufrieden ist mit unserem Status quo, dann lass uns nicht zufrieden sein mit unserem Status quo. Lass uns ausstrecken nach mehr von ihm. Denn es gibt mehr von ihm. Immer. Es gibt immer mehr Gotteserfahrung. Lass uns danach ausstrecken, gebraucht zu werden, mehr gebraucht zu werden, mehr Frucht zu bringen. Ich meine, wir wollen als geistlich reife Frauen und Männer in die Ewigkeit eingehen. Und wie reinigt der Weingärtner die Rebe? In Israel sind die Trauben oft auf dem Boden gewachsen und da sind sie schmutzig geworden. Und dann ist der Weingärtner gekommen und hat sie abgewaschen. Hat sie sanft in seine Hände genommen und hat sie gewaschen. Wofür steht Wasser in der Bibel? Aha. Ich denke jetzt im Konkreten an das Wort Gottes. Seht hier im Vers 3 sagt Jesus zu seinen Jüngern im Kontext, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Epheser 5 spricht von dem Wasserbad im Wort, dass Jesus seine Gemeinde durch das Wasserbad im Wort reinigt. Ich könnte am Psalm 119, Vers 9 denken, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Und im Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Also das Wort Gottes, es erneuert unser Denken, es reinigt unser Denken, unseren Sinn, es überführt uns und ermutigt uns und ermahnt uns und tröstet uns. Es bringt Unterscheidung in unser Leben. Hebräerbrief spricht davon im Kapitel 4, dass das Wort Gottes so ist wie ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Gedanken richtet, unterscheidet die Gesinnungen des Herzens. Und das Wort Gottes ist unsere geistliche Nahrung. Es stärkt uns, es verändert uns. Deswegen ist es so wichtig für uns Christen, dass wir regelmäßig Zeit im Wort Gottes verbringen. Täglich. So wie wir täglich essen. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Von jedem Wort, was aus seinem Mund kommt. Gottes Wort lesen, es auswendig lernen, es studieren, darüber nachsinnen und meditieren, dass wir dem gehorchen, es anwenden, es ausleben. Vers 10 steht, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Also es ausleben. Und es ist auch total wichtig, wenn wir Zeit im Wort Gottes verbringen, dass es nicht nur eine rein intellektuelle Übung ist oder so eine reine Pflichtübung. Okay, Stechkarte, 15 Minuten stille Zeit. Okay, vorbei. Buch zu, fertig. Dass wir irgendwie nur so einen Bibelleseplan abarbeiten. Darum geht es nicht. Es geht um eine Beziehung. Es geht um eine Beziehung mit dem Autor. Also lies die Bibel wie einen Liebesbrief an dich. Und wie liest man einen Liebesbrief? Langsam. Man versucht ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen auch, das Herz herauszuhören. Es geht um Beziehung. Also hör auf den Autor, während du liest. Red mit ihm, während du liest. Danke ihm für das, was du liest, oder bitte ihn für das, was du liest. frage ihn, hör wen? Kontext von Beziehung. Ein Buch über eine Person zu lesen, ist was ganz was anderes, als Gemeinschaft zu haben mit der Person, die das Buch geschrieben hat. Und darum geht's. Unsere Zeit im Wort Gottes ist eigentlich eine Verabredung mit Gott. Sonst ist es vergebliche Mühe, wenn das nicht passiert. Es geht um Beziehung, nicht um Religiosität. Jesus sagt, bleibt in mir. Und Gemeinschaft zu haben mit ihm, das ist eine Art, wie wir in ihm bleiben können. Gemeinschaft im Wort. Also hör nicht auf, seinem Wort nach zu sinnen. Und wenn du es gelesen hast, wenn du das Buch zumachst, dann lass es weiterarbeiten, den ganzen Tag. Nachsinnen drüber, es schätzen, was er uns gesagt hat. Also das Wort Gottes reinigt uns. Das Wort reinigen bedeutet so viel wie reinigen von etwas, das ist fast offensichtlich, ne? Säubern, aber wurde auch gebraucht im Kontext von Botanik, von Baumschnitt, für zurückschneiden oder beschneiden oder auslauben. Eigentlich ein Wortspiel mit dem Wort wegnehmen im Vers 2 im Griechischen. Also der Winzer säubert die Rebe auch von unnötigen Blättern, von unnötigem Wuchs. Ich habe gelesen, eine Rebe, die bringt so 2 oder 3 Trauben hervor, und dann wächst sie aber weiter, ohne weitere Frucht zu bringen. Weinreben, das ist ein Ranggewächs, wächst immer weiter nach oben. Und der Winzer, habe ich gelesen, schneidet die Rebe so nach dem 3. oder 4. Blatt nach der letzten Frucht ab, damit die Kraft des Weinstocks nicht für weitere Blätter verbraucht werden, sondern dass der ganze Saft in die Frucht geht, damit es mehr Frucht bringt und größere Frucht bringt. Und das können wir auch anwenden für unser geistiges Leben. Ich denke, manche von uns, wahrscheinlich die meisten von uns, haben zu viele Blätter in ihrem Leben. Wir haben unser Leben gefüllt mit allen möglichen Dingen, mit Arbeit, mit Hobbys, mit Aktivitäten, mit Diensten und oft mit zu viel. Die meisten von uns können da eigentlich nur wirklich 1 oder 2 Sachen wirklich gut tun. Und oft lassen wir uns Dinge anhängen, zu denen wir nicht wirklich berufen sind. Die wirklich erfolgreichen Menschen, die haben die Eigenschaft, wirklich, dass sie es schaffen, ausgerichtet zu sein auf diese 1 oder 2 wesentlichen Dinge, zu denen sie wirklich berufen sind. Also Ausrichtung auf das Wesentliche. Ich muss ehrlich sein, mir fällt es schwer, fokussiert zu sein. Ich bin so ein flexibler Typ, aber nicht der super strukturierte, durchorganisierte Typ. Ich lasse mich leicht ablenken. Fällt mir schwer, Nein zu sagen oft. Bin auch so ein Machertyp, so ein Problemlöser-Typ. Also wenn was Neues aufkommt, dann stürze ich mich gleich da drauf. Also zum Beispiel was mir vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Ich habe eigentlich geplant, mich vorzubereiten für meine Predigt, zu studieren und auch Zeit mit meiner Familie zu verbringen, und ich checke nochmal schnell meine E-Mails. Und dann kriege ich eine E-Mail von einer lieben Schwester aus Amerika, die uns unterstützt, und die schreibt da, dass sich die Schwiegereltern ihrer Tochter, die in Deutschland leben, bekehrt haben. Boah, tolle Sache. Und die suchen jetzt eine Gemeinde. Kannst du uns dabei helfen? Ja, hey, super, klar kann ich das. Und ich stürze mich gleich drauf. Und ich habe so die nächsten 2-3 Stunden damit verbracht, eine Gemeinde zu finden. Die leben irgendwo in der Pampa. Das war gar nicht so einfach. 2-3 Stunden im Netz gehangen und habe Gemeinde gesucht. Dann habe ich natürlich das, was ich geplant habe, in dem Moment nicht so fertig gekriegt. Dann habe ich wieder die halbe Nacht damit verbracht, meine Predigt vorzubereiten. Das passiert mir öfter mal. Und am nächsten Morgen war ich saumüde natürlich und bin eingepennt bei meiner stillen Zeit. Und mir kann es passieren, dass ich so 2-3 Stunden auf eBay verplemper, um 5 Euro für irgendeine Anschaffung zu sparen. Und danach frage ich mich, war es das wirklich wert? Weißt du, geht es euch auch so oder bin nur ich so dysfunktional? Kennt ihr das? Jesus hat zu Martha gesagt, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Und deine Schwester, die Maria, die hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Die ist zu den Füßen Jesu gesessen, hat Gemeinschaft gehabt mit ihm, hat gehört auf ihn. Und Mann, das Ruhigsitzen fällt mir schwer. Stillwerden fällt mir schwer. Ich bin so ein typischer Mann. Typisch Mann. Ich bin mehr projektorientiert als beziehungsorientiert. Also meine Bemühung ist, das, was ich mache, will ich wirklich gut machen. Und ich nehme dafür vielleicht eher oberflächliche Beziehungen in Kauf. Und ich denke, ist das nicht die Stärke, aber gleichzeitig auch die Schwäche in unserer Kultur? Made in Germany, das steht für Qualität, oder? Und wir sind organisiert, preußisch organisiert, pünktlich, strukturiert. Wir sind produktiv, wir sind effektiv, wir kriegen Dinge gebacken. Und uns selbst fällt es gar nicht so wirklich auf, aber Menschen aus anderen Ländern, die nehmen uns eher so als kühl und distanziert und ein bisschen asozial wahr. Wir kennen so unsere Cousins, unsere Nichten, gar nicht so wirklich gut, oder? Seid die Ausnahme vielleicht. Treffen wir so einmal im Jahr beim Familientreffen mit 20 anderen Leuten. Meine Familie ist zumindest so. Wie gut kennen wir die Geschwister in der Gemeinde? Wissen wir, was sie wirklich bewegt? Oder womit sie gerade Schwierigkeiten haben? Was ihnen wichtig ist? Wo ihre Freude ist? Was ihre Herausforderungen sind? Winken so, Sonntagmorgens, im Gottesdienst aus der Entfernung. Kontrast zu anderen Kulturen, jetzt im Nahen Osten zum Beispiel, oder Afrika oder Südamerika. Wir schauen die an und sagen, hey, die kriegen nichts gebacken. Wenn die schaffen, da geht nichts weiter, die sind total unstrukturiert. Aber stellt euch vor, die kennen sogar ihre Nachbarn. Die reden sogar mit denen. Und hey, wenn der Bus 2 Stunden lang Verspätung hat, dann sitzen die Leute zusammen und unterhalten sich und das ist normal, das ist okay. Und du kannst jederzeit spontan bei jedem vorbeikommen und reinschneien und Gemeinschaft haben und das ist cool und du bist willkommen und das ist schön. Und wenn die Gottesdienst feiern, dann meistens 6 Stunden oder so. Und ich glaube, wir müssen das eine gegen das andere ausspielen. Ich glaube, jede Kultur hat ihre Stärken und hat aber auch ihre Schwächen. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, Gemeinschaft braucht Zeit. Und das gilt auch für unsere Gottesbeziehung. Und ich glaube, oft übertragen wir auch unsere Prägungen, persönlichen und kulturellen Prägungen, so auch auf unsere Beziehung mit Gott, weil auch er ist eine Person. Und mir fällt so oft leichter, etwas für ihn zu tun, als einfach nur bei ihm zu sein. Und das ist verrückt. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, verrückt. Ist doch komisch, oder? Fällt mir leichter, was für ihn zu tun, als einfach nur zu sitzen bei ihm. Komme ich mir so unproduktiv vor. Habe manchmal fast so ein schlechtes Gewissen, weil ich so einen Eindruck habe, ich tue nichts. Und ich denke, dass ihr denkt, ich tue nichts, wenn ich das tue. Ich habe ein Zitat gelesen, um denkst, was mich überführt hat. Von einem bekannten Mann im Reich Gottes mit einem erfolgreichen Dienst. Und er beschreibt, dass er in seinem Leben nach vielen Jahren im Dienst für den Herrn an einen Punkt gekommen ist. Also er war ein Pastor mit viel Erfahrung im Predigen, in der Seelsorge, in Organisation und so weiter. Aber er kam so an einen Punkt, wo ihm aufgefallen ist, und ich zitiere, ich bin ein Experte im Dienst für Gott geworden, aber ich bin ein Anfänger geblieben als Freund Gottes. Oh, das hat mich überführt. Mann. Fünfmal lesen wir in den Versen hier, dass wir in ihm bleiben. Freundschaft, Beziehung mit Gott ist die erste Priorität. Freundschaft, Gemeinschaft mit ihm genießen, ihn kennenlernen, auf ihn hören. Oh, ich will wachsen in diesen Dingen. Ich meine, ich liebe Gott, ehrlich. Ich bin wirklich davon überzeugt, ich glaube es von ganzem Herzen, dass er die wunderbarste, größte, schönste Person im ganzen Universum ist, dass er unvergleichlich ist, dass es wert ist, alles für ihn zu geben. Aber im Vers 15 sagt Jesus, ich nenne euch nicht nur meine Diener, ich nenne euch meine Freunde. Und mir fällt diese Dienerbeziehung eigentlich leichter als diese Freundesbeziehung, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich weiß, es ist pervers, es ist verdreht, es ist verrückt. Ich will wachsen in diesem Beziehungsaspekt, in diesem Freundschaftsaspekt. Ich will nicht asozial sein in meiner Beziehung mit Gott. Und dieser Pastor, von dem ich da gelesen habe, der hat beschlossen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen und einzuplanen. Weniger zu tun für ihn und mehr zu bleiben in ihm. Und er beschreibt, dass er am Anfang gar nicht wirklich so genau wusste, was er tun soll. Wusste gar nicht, hatte Gott gar nicht so viel zu sagen. Aber es ist natürlich gewachsen mit der Zeit und wir können wachsen in diesen Dingen. Und ich will es mehr lernen, in ihm zu bleiben. Und der göttliche Winzer, der beschneidet uns und das tut manchmal weh. Es fällt uns schwer, liebgewonnene Dinge aufzugeben oder unseren Lebensstil zu ändern. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, dass der Winzer eigentlich der Rebe in dem Moment am nächsten ist, wenn er sie beschneidet? Ich meine, gießen kannst du von der Ferne, aber beschneiden, da musst du die Hand nehmen. Bist du ganz nah? Was sind denn die Werkzeuge in Gottes Hand, mit denen er uns beschneidet? Eins hat man schon, das Wort Gottes. Das ist manchmal wie ein Schwert, das durchtrennt. Manchmal ist es Züchtigung auf die eine oder andere Art und Weise. Die Geschwister kann er gebrauchen in unserem Leben, oder? Manchmal sind schwierige Umstände. Manchmal ist, dass du dir ein Bein brichst, um leiser zu treten. Also Gott reinigt unser Leben. Er reinigt unser Leben von dem Dreck, von der Sünde, von faulen Kompromissen. Aber er reinigt uns auch, stutzt uns zurück von unnötigen, kontraproduktiven Blättern, von diesen Dingen, die nicht in sich unmoralisch sind eigentlich, aber auch nicht wirklich hilfreich. Manchmal im Weg von dem, was wirklich zählt. Ich denke, ihr kennt das in eurem Leben. Dass Gott immer wieder seinen Finger auf Dinge legt und sagt, hey, schnipp, schnapp, das will ich, was du abschneidest. Vielleicht das Fernsehen oder die Internetnutzung, ein bisschen beschneiden. Eine Stunde pro Tag vielleicht lang doch. eBay, Schnippschnapp, Facebook, Schnippschnapp. Ich meine, wir sind so eingenommen, so überladen mit Angeboten. Vielleicht ist es die Sportschau, Schnippschnapp, oder das Fitnessstudio, oder das Hobby, oder dein lieber Schlaf, oder vielleicht sogar ein Dienst. Schnippschnapp, den er wegschneidet, sodass du mehr Zeit hast, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um zur Ruhe zu kommen, um zu seinen Füßen zu sitzen. Und Leute, das ist das, was wir am meisten brauchen als Christen. Und es ist nicht unproduktiv. Das ist eine Lüge vom Feind. Das Gegenteil ist eigentlich wahr. Lass uns hier nochmal die Verse 4 und 5 lesen. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nur ein bisschen tun. Steht das da? Nee, ist noch krasser. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Das Problem ist, dass wir das oft nicht so wirklich glauben. Huh? Aber die Zeit mit ihm, das in ihm bleiben, das ist keine unproduktive Zeit, das ist eine Zeit, in der er arbeitet in uns. Und die Wahrheit ist, ohne ihm können wir nichts tun, das heißt, wir können diese seine Frucht nicht aus uns selbst produzieren. Das geht nicht. Es funktioniert nicht zu sagen, ich werde meinen aufbrausenden Zorn jetzt kontrollieren, ab heute, ab jetzt. Oder ich werde meinen Charakter ändern. Oder ich werde jetzt meine ganze Kraft und meine ganze Anstrengung dazu aufwenden, um ein geduldiger und barmherziger und liebevoller Mensch zu werden. Hey, ich werde mir Gottes Herz für meine Mitmenschen erarbeiten. Wirklich. Wie tust du das? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das nicht in mir. Ich brauche ihn. Unterstreicht euch dieses Wort nichts im Vers 5. Problem ist, dass wir das oft nicht so wirklich glauben. Ich meine, wir sehen schon, dass wir ihn brauchen und die Verbindung zu ihm, aber wenn er sagen würde, ohne mich könnt ihr nur wenig tun, er sagt nichts. Wenn wir unabhängig von ihm leben, wenn wir so drauf losgeschafteln, dann macht es uns eigentlich weniger fruchtbar. Denn diese Frucht können wir nicht aus uns selbst produzieren. Ich meine, wir können es versuchen, aber es wird nicht dasselbe sein. Wir können versuchen, es irgendwie synthetisch zu produzieren. Ich bemühe mich jetzt wirklich, liebevoll zu sein und barmherzig zu sein. Wird nicht dasselbe sein. Wird so ein bisschen synthetisch aussehen, so wie Plastikweintrauben. Wird nach Plastik schmecken, wird nach Schweiß riechen. Eine billige Imitation und wisst ihr was, die Leute werden es merken. Seid ihr schon jemals durch einen Weinberg gelaufen und habt ihr gehört, wie die Reben stöhnen? Ah! Nee, oder? Die Frucht wächst ganz natürlich, wenn die Rebe einfach am Weinstock bleibt. Der Weinstock, er ist die Verbindung zu all den Ressourcen, die die Rebe braucht, um schöne und fette und süße große Trauben hervorzubringen. Der wichtigste Punkt an der Rebe, guck mal, die ist schon abgehauen. Ich meine, das ist eine ziemlich lächerliche Rebe. Aber der wichtigste Punkt ist, stellt euch das mal vor, ist der Punkt, wo die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Dieser Verbindungspunkt. Das ist die Schlüsselstelle für alles andere. Da kommt die Kraft her, da kommt der Saft her. Und das ist der Schlüssel für unser Leben. Verbindung mit Jesus. Bleib dran an Jesus und du wirst ganz natürlich Frucht bringen. Wird ganz natürlich geschehen, garantiert. Nicht unbedingt von heute auf morgen. Heiligung ist ein Prozess. Aber deine Gemeinschaft mit Jesus wird dich verändern. Garantiert. Ganz natürlich. Ohne Schweiß, ohne Stress. Das Einzige, was wir wirklich machen müssen, ist auf ihn sehen. Wenn wir ihn betrachten, steht im Korintherbrief, dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Werden wir ihm ähnlich. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ich meine, was machst du mit dem Ding? Wenn das keine Frucht bringt, ist es völlig unnütz. Völlig untauglich. Weg damit. Vers über das Gericht über die Ungläubigen, aber wir merken auch, dass wir austrocknen, wenn wir die Verbindung mit Jesus vernachlässigen. Wie bleiben wir in ihm? Das ist die Schlüsselfrage heute Morgen. In ihm bleiben ist der Schlüssel, um Frucht zu bringen. Wie bleiben wir in ihm? Es fängt damit an, mit einer echten Bekehrung. Dass du dich wirklich Jesus alleine anvertraust. So verstehst, dass er gekommen ist und dass er für deine ganze Lebensschuld bezahlt hat. Und dass er das getragen hat, was dich von Gott trennt. Und dass du ihm dein Leben gibst und dich wirklich ihm anvertraust. Eine Vertrauensbeziehung mit ihm. Echte Hingabe. In ihm bleiben bedeutet, abhängig zu bleiben von ihm. Vertrauen. Ihm zu glauben, in ihm zu ruhen. Das, was er für mich getan hat. Seinen Verheißungen zu ruhen. Schon gesagt, in ihm bleiben, heißt in seinem Wort bleiben. Stille Zeit mit ihm zu haben. Gottesdienst zu kommen. Bibelstunde. Bibel zu studieren. Dir eine MP3 runterzuladen und während du putzt oder im Auto fährst, eine Predigt und eine Bibelstunde reinzuziehen. Wir sind so gesegnet, wir sind so reich, wir haben so viele Möglichkeiten eigentlich, im Wort zu sein. Gehorsam, Hingabe ist wichtig, ohne dem geht's nicht. Wenn ihr meine Gebote haltet, Vers 10, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Im Gespräch sein mit ihm, davon lebt Beziehung, wir nennen das Gebet. Ist unser Herz auf ihn richten den ganzen Tag. Und das geht auch ohne Worte. Bruder Lorenz hat geschrieben, er war bekannt dafür, so ein Mönch, französischer Mönch. Also so beständig in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Und er hat gesagt, er richtet einfach gewohnheitsmäßig seine Aufmerksamkeit liebevoll auf ihn. Und er nannte das eine wortlose und geheime Unterhaltung zwischen der Seele und Gott, die nicht mehr endet. Ole Hallesbjerg, norwegischer Pfarrer, hat geschrieben, beten bedeutet, dass wir unsere Herzen öffnen und Jesus Zugriff auf unsere Bedürfnisse geben und ihm erlauben, seine Macht auszuüben. Und das ist eine Willensentscheidung, mehr als eine Kraftanstrengung. Er sagt, Gebet ist etwas Tieferes als Worte. Gebet ist eine Einstellung unseres Herzens, eine Einstellung unseres Sinnes. Er sagt, Gebet ist ein Produkt aus unserer Hilflosigkeit gepaart mit unserem Glauben. Also wir wissen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Wir sind abhängig von ihm, wir machen uns abhängig von ihm Und wir glauben, dass er alles tun kann. Philipper 4, Vers 13. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und die Essenz von Glauben ist eigentlich, dass wir zu ihm kommen. Mit allem. Und wir haben hier eine unglaubliche Verheißung für unsere Gebetszeiten. Seht ihr im Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist die Bedingung, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Denn dann werden wir das wollen, was er will. Und es wird euch geschehen. Unglaubliche Verheißung. Bittet um, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Viermal sagt Jesus das an diesem Abend. Einmal im Kapitel 14, zweimal im Kapitel 15, einmal im Kapitel 16. Und wenn wir in Kapitel 16 dazukommen, werden wir uns tiefer damit beschäftigen, mit der Macht des Gebets. Ich glaube, wenn wir wirklich klar sehen würden, geistig, dann würden wir mehr beten und weniger tun, weil das viel effektiver ist. Vielleicht geht es hier im Kontext auch um das Gebet, um Fruchtbarkeit. Vers 8 sagt Jesus, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und darum geht es im Leben, dass der Vater verherrlicht wird. Also nochmal, was ist das Wichtigste im Leben? Was ist die wichtigste Lektion hier? Und wenn ihr euch nichts anderes mitnehmt, nehmt das mit. Was ist das Wichtigste? In ihm bleiben. Genau. Das ist der Schlüssel für Fruchtbarkeit. Wie steht es mit deiner Verbindung zu Jesus? Muss er schnippschnapp was freischneiden oder du was freischneiden, um enger an ihm dran zu bleiben? Bleibt in ihm. Das ist die Lektion, die Jesus heute Morgen für uns hat. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wow, du hast es so einfach gemacht für uns eigentlich. Ich danke dir, dass du der Weinstock bist. Und Herr, du bist die wunderbarste, beste, schönste, liebevollste, wertvollste Person im ganzen Universum. Und Herr, du hast es so einfach gemacht, wenn wir nur dranbleiben an dir, verbunden bleiben mit dir, dann werden wir Frucht bringen. Dann werden wir den Vater verherrlichen. Und danach sehen wir uns. Und Herr, ich möchte beten für alle von uns, die behindert sind, beziehungsbehindert sind, an diesem Punkt, dass du uns hilfst, mehr wie Maria zu sein und weniger wie Martha. Dass du uns lehrst, zu deinen Füßen zu sitzen und dann von dem Startpunkt aus reinzugehen und dran zu gehen an unser Tageswort und Werk und es auch gemeinsam mit dir zu tun und einfach in dir und bei dir zu bleiben den ganzen Tag, in unseren Gedanken und Herzen. Hilf uns dabei, Herr. Darum möchte ich dich bitten heute Morgen für uns. In Jesu Namen.